Sie sagen, dass die Flüchtlingszahlen der Bundesregierung, sowohl die geschätzten für dieses Jahr, wie vor allen Dingen auch die für letztes Jahr, also diese 1.100.000, die da ständig durch die Presse geistert, dass diese Zahlen so nicht stimmen.
Naja, es ist so, dass diese Zahlen jetzt nicht inkorrekt sind, sondern wir haben nach dem IWI-System, was ein Erfassungssystem ist zur Zählung von Flüchtlingen, um sie dann nach dem Königsteiner Schlüssel weiter zu verteilen auf die Bundesländer, im vergangenen Jahr eine Bruttozuwanderung von 1,1 Millionen Menschen hatten. Da drin gibt es aber viele Doppelzählungen, viele Menschen, die weitergereist sind in andere Länder, zurückgekehrt sind oder auch zurückgeführt worden sind im Rahmen des Dublin-Abkommens, sodass wir davon ausgehen, dass heute von diesen 1,1 Millionen noch maximal 800.000 Menschen in Deutschland leben.
Und die Schätzungen dieses Jahres sind wahrscheinlich vor der Schließung der Balkanroute erfolgt oder so.
Ja, also es gab ja nie eine offizielle Prognose. Man ist implizit lange von 500.000, also einer Bruttozuwanderung von 500.000 Personen ausgegangen. Jetzt haben wir die Schließung der Balkanroute, wir haben das Türkei-Abkommen. Und der Eindruck, den wir haben, ist, dass die Wanderungszahlen sehr, sehr stark zurückgegangen sind. Gegenwärtig kommen noch etwa 16.000 Menschen pro Monat an. Es kann natürlich sein, dass jetzt wieder, weil das Wetter günstiger geworden ist, wieder mehr Menschen die sehr gefährliche Route über das zentrale Mittelmeer nehmen, also von Libyen versuchen, nach Italien überzusetzen. Aber das wird, weil auch die Zugangswege aus Italien nach Deutschland nicht mehr so einfach sind, nicht zu einem sehr starken Anstieg führen, sodass wir im Jahresverlauf damit rechnen, dass zwischen 300.000 und 400.000 Menschen hier ankommen werden.
Nun haben Sie ja Flüchtlinge auch befragt. Wie ist das denn, diese Flüchtlinge? Sie haben eine große Zahl von traumatisierten Flüchtlingen festgestellt. Bezieht sich das jetzt nur auf die Syrien-Flüchtlinge oder insgesamt?
Also ist so, ich wäre jetzt vorsichtig mit dem Begriff Traumatisierung. Das ist keine psychologische Studie. Was wir festgestellt haben, ist, dass diejenigen Menschen, die jetzt aus Syrien kommen, Irak, Iran, Afghanistan, Pakistan, Somalia, Eritrea, das heißt im Prinzip fast alle Flüchtlinge mit Ausnahme der Westbalkanstaaten und der nordafrikanischen Länder, dass die persönlich traumatische, das heißt schwere Erlebnisse hinter sich haben, sei es durch Krieg, sie sind ausgebombt worden, sei es durch Gewaltanwendung, Kidnapping, Vergewaltigung. Also im Regelfall haben sie persönlich gewaltsame Erfahrungen gemacht, Familienangehörige verloren und Ähnliches, teilweise auch auf der Flucht. Also auch die Flucht muss man sich relativ gefährlich vorstellen, vor allem für Frauen natürlich. Und da hat es auch Übergriffe gegeben, Gewaltanwendung, zum Teil auch durch die Polizei. Also es hat uns ein wenig erstaunt, in welchem Ausmaß die Menschen berichten, dass sie persönlich betroffen sind.
Mit welchen Erwartungen kommen die Menschen nach Deutschland?
Einerseits sind diese Erwartungen politische Erwartungen. Also es geht ihnen um Rechtsstaatlichkeit, um Demokratie, um Schutz. Also sie wollen ein normales Leben führen, ein gesichertes Leben führen. Und sie schätzen an Deutschland im Prinzip sehr stark die Rechtsordnung, die wir haben, die Stabilität, die wir haben, die Demokratie, die wir haben, was uns positiv überrascht hat. Aber das hatten wir so nicht erwartet, dass sich die meisten Geflüchteten auch mit einem muslimischen Background stark dafür einsetzen, dass wir eine Trennung von Staat und Religionsausübung haben. Also das wird von den meisten vor dem Hintergrund ihrer Erfahrung sehr begrüßt. Aber es spielen natürlich neben diesen politischen Dingen oder auch dem Schutz und der Stabilität, die sie hier erwarten, natürlich auch wirtschaftliche Überlegungen eine Rolle. Sie erwarten sich hier eine vernünftige Lebensperspektive, dass sie hier ein vernünftiges Einkommen erreichen können. Also das kann man nicht völlig voneinander trennen.
Also ist ja an für sich auch kein Verbrechen.
Nein, überhaupt nicht. Also das ist jetzt für Migrationsforscher alles andere als überraschend. Ja. Also es ist immer so, wenn man jetzt flieht aus einem Land, dann überlegt man sich natürlich vernünftigerweise, wo man hingeht. Die meisten Menschen bleiben in den Anrainerstaaten, also in der Hoffnung, dass sie auch schnell zurückkehren können, vielleicht auch, weil ihnen diese Staaten vertraut sind. Klimatische Bedingungen spielen dabei eine Rolle, aber die Bedingungen haben sich wirtschaftlich dort so stark verschlechtert, dass sie dann viele Menschen eben auf die Flucht gegangen sind, also dann auch weiter weg in andere Länder wie Deutschland. Und da überlegt man sich natürlich innerhalb der Europäischen Union, dass man besser in ein Land geht, was wirtschaftlich stabil ist, also nicht nur politisch die Menschen aufnimmt, sondern auch wirtschaftlich günstige Voraussetzungen hat. Und das ist jetzt, muss ich als Volkswirt sagen, natürlich auch wünschenswert. Also wir wollen ja, dass Menschen in die Länder wandern, wo die Arbeitsproduktivität hoch ist. Und da gehört Deutschland natürlich dazu.
Bringen denn die Menschen die Voraussetzungen dafür mit?
Ja, das ist natürlich alles sehr gemischt, was wir jetzt wissen über den Bildungshintergrund. Das kann man jetzt auf einer qualitativen Befragung, die wir gemacht haben, kann man jetzt keine repräsentativen Aussagen ableiten. Aber das Bild, was wir gewonnen haben, ist klar, dass es davon abhängt, wie lange die Menschen auf der Flucht waren und wie lange die Länder, aus denen sie kommen, jetzt schon im Krieg sind. Also jetzt Länder wie Syrien, die aber erst relativ kurz diesen Bürgerkrieg haben, stehen halt wesentlich besser da im Hinblick auf ihr Bildungssystem als Länder wie Afghanistan oder Menschen, die aus Pakistan geflüchtet sind, sind häufig schon über eine Generation auf der Flucht. Entsprechend ist dann natürlich auch die Bildung schlechter. Ja? Je instabiler das Land, umso schlechter ist die Bildung. Also diese Daumenregel gilt. Aber wir haben jetzt unter den Geflüchteten, ist es extrem heterogen. Also wir haben einen sehr hohen Anteil, der Gymnasien besucht hat, der Hochschulen besucht hat. Also die, sagen wir mal, akademische Bildungsvoraussetzung mitbringen, die kann man jetzt nicht unmittelbar im Arbeitsmarkt verwerten, aber die so einen Hintergrund haben. Aber wir haben auch hohe Anteile, die entweder gar keine Schule besucht haben oder nur eine Grundschule.
Ja, da die ja auch zum Teil recht jung sind, könnte man ja da eventuell auch mit Bildung nochmal hinterherkommen.
Ja, das ist natürlich richtig. Also wir wissen aus den offiziellen Zahlen, dass 55% sind unter 25 Jahren alt. Wir haben etwa 30%, die unter 18 sind. Und die kann man natürlich erstmal in das ganz normale, allgemeinbildende Schulsystem integrieren. Aber man kann auch bei den Älteren vielleicht noch eine Ausbildung integrieren. Und es gibt ein nicht unerhebliches Potenzial, was wir auch in die Hochschulen integrieren können.
Sie schreiben dann auch, dass das Geschlechterverhältnis in Deutschland die viele Emigranten überrascht, weil sie das von zu Hause so nicht gewohnt sind. Wobei ich denke, das wird wahrscheinlich von Land zu, also Afghanistan und Syrien sind zwei sehr verschiedene Länder zum Beispiel, wohl verschieden sein.
Ja, das ist natürlich abhängig vom Bildungsstand, von dem Hintergrund der Menschen. Also wir haben es jetzt etwa in einem Drittel der Interviews erlebt, jetzt, wo die Menschen jetzt aus einem muslimischen Background kommen, dass die männlichen Familienangehörigen darauf bestanden haben, dass sie bei dem Interview anwesend sind, also Ehemänner, Brüder und so weiter. Das sind Erfahrungen, die wir zum Teil auch in Deutschland machen, also das ist jetzt nicht so überraschend, aber es gibt da eben also eine Gruppe, die da eher konventionell ist. Es ist so, dass die meisten Befragten so abstrakt die Gleichberechtigung von Männern und Frauen unterstützen. Aber wenn es dann konkret wird und um solche Fragen geht wie Bekleidung, Auftreten in der Öffentlichkeit, Hausarbeit, dann sind sie halt überrascht und auch stark verunsichert. Ja? Also da ist eine Mischung aus Neugierde, aus Verunsicherung, ein Stück weit natürlich auch Ablehnung. Also da sind viele Erfahrungen für diese Menschen neu. Was interessant ist, dass dennoch, obwohl wir da doch eher konservative Geschlechterbilder beobachten, dass dennoch fast alle Befragten sagen, sie wollen arbeiten. Das gilt für Frauen wie Männer gleichermaßen. Und das gilt jetzt auch für diese Menschen, das sind ja übrigens Männer, die jetzt so eine eher konservative Vorstellung haben, die sagen auch, meine Frau und meine Schwester soll unbedingt arbeiten hier in Deutschland.
Also so die Einwandererin in das Sozialsystem, das da manchmal beschworen werden, die haben sie gar nicht getroffen.
Na gut, im Moment leben ja die meisten Menschen von...
Ja, ja, notgedrungen. Ne?
Aber die Motivation, hier zu arbeiten, auch die Motivation, Deutsch zu lernen oder Bildungsabschlüsse zu erwerben, die ist sehr hoch. Also es gibt einen sehr hohen, sehr starken Antrieb, sich zu integrieren. Und sie wollen unabhängig sein, sie wollen dem Staat nicht zur Last fallen, sie wollen arbeiten und das gilt eben für beide Geschlechter. Und das ist halt gerade unter dem Gesichtspunkt des Geschlechterverhältnisses interessant, weil dann, wenn diese Frauen dann arbeiten werden und normal in das Erwerbsleben integriert sind, dann wird das natürlich auch Modernisierungsschübe auslösen. Also ich gehe nicht davon aus, dass wir in 10 Jahren noch die gleichen Geschlechterbilder haben werden, die wir heute haben.
Haben Sie so etwas wie ein Fazit aus Ihrer Studie?
Ja, vieles von dem, was wir da gesehen haben, haben wir aus den Medien vorher schon anhand von Anekdoten gewusst, aber wir haben doch ein paar Dinge gelernt, die neu sind. Also ich glaube, der wichtige Punkt ist, dass eben viele Menschen diese persönlichen, schrecklichen Erfahrungen gemacht haben. Da müssen wir überlegen, wie wir damit umgehen. Das heißt nicht, dass sie traumatisiert sind, das heißt nicht, dass wir sie nicht integrieren können. Mhm. Aber man muss denjenigen, die Probleme haben, die vielleicht Depressionen haben und Ähnliches, helfen. Das lässt unsere Gesundheitsversorgung im Moment nicht zu. Also weil Flüchtlinge nur einen eingeschränkten Zugang zum Gesundheitssystem haben. Wir haben daraus in der Studie auch vieles gelernt, wie schlecht die deutschen Institutionen funktionieren bei den Asylverfahren, dass die Sprachkurse schleppend anlaufen und so weiter. Da gibt es eine Reihe von Konsequenzen zu ziehen. Und ich würde sagen, wenn so auf der einen Seite bei uns die institutionelle Infrastruktur besser wird, ja, wenn die Sprachangebote kommen, die Unterbringung besser wird und so weiter, und das zusammenkommt mit der doch sehr hohen Arbeitsmotivation und dem sehr hohen Integrationswellen der Menschen, die da ankommt, dann kann sich das eigentlich sehr positiv entwickeln.